Während der Hochstand der Protestierenden lösen sie stark die Kassen.
Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 16. Auf geht's. Von Walter Wüllenweber aus Stern Nummer 18 vom 23.04.2020. Gelesen von Kerstin Hoffmann. Wirtschaft und Gesellschaft versuchen den Neustart. Langsam, in kleinen Schritten. Es ist komplizierter als gedacht, weil noch längst nicht alles Hand in Hand geht. Trotz Stillstands rast die Zeit. Veränderungen geschehen schneller als jemals zuvor. Vor allem in unseren Köpfen. Das Virus ist noch keine 100 Tage in Deutschland, doch schon verblasst die Erinnerung an die Anfangszeit der Krise. Damals schauten wir uns allen Ernstes Videos über korrektes Händewaschen an und mussten erst lernen, dass Virologie eine wissenschaftliche Disziplin ist, sogar eine wichtige. Damals gingen wir ganz selbstverständlich davon aus, dass der Spuk an Ostern vorbei wäre, spätestens. Und noch vergangene Woche hielten wir den Hausarrest von 83 Millionen Menschen für eine Wahnsinnsleistung der Gesellschaft, für die schwierigste Aktion in dieser Pandemie. Von wegen. Die Vollbremsung war ein Klacks gegen das, was jetzt kommt. Das langsame, teilweise wieder losfahren. Das zeigt sich schon nach wenigen Tagen der zaghaften Lockerung deutlich. Die ganze Zeit haben wir gefragt, wann geht es endlich wieder los? Jetzt stellt sich heraus, viel entscheidender und unendlich viel komplizierter ist die Frage, wie? Es ist nicht wie nach den Sommerferien, wo wir innerhalb eines Tages wieder Volllast fahren. Das sagt Andreas Toastmann. Er ist als Markenvorstand von VW für die Produktion zuständig. Mit Vollgas Autos bauen kann der Konzern. Als im März die Produktion komplett eingestellt werden musste, konnte auch diese Maßnahme schnell und unfallfrei vollzogen werden. An, aus. Das sind die zwei Zustände, die komplexen Organisationen keine Schwierigkeiten bereiten. Doch alles dazwischen verursacht gewaltige, oft unabsehbare Probleme. Die Lieferketten sind gerissen. Deutschlands größter Autobauer erwacht wie nach einer Narkose. Noch leicht benommen ermitteln die Logistiker des Konzerns zuerst, wer überhaupt noch da ist. Wer kann noch liefern und falls ja, wann und wie viel? Die Lieferketten in der Autoindustrie sind während der Pandemie gerissen. In einem Fahrzeug stecken etwa 10.000 Einzelteile, die von gut 500 verschiedenen Firmen aus allen Erdteilen hergestellt werden. Das Netzwerk der Lieferanten in der Autoproduktion ist ein fein austariertes, hochkomplexes Ökosystem, das kein Sterblicher bis ins letzte Detail erfassen kann. Das macht es extrem verletzlich. Vorsichtig wagt sich der Riese VW an die ersten Schritte. Noch kann kein vollständiges Auto gebaut werden. Das würde den angeschlagenen Organismus überfordern. Den Anfang macht DL 382, ein Doppelkupplungsgetriebe. Seit vergangener Woche produziert eine kleine Gruppe von Mitarbeitern im VW-Werk in Kassel pro Tag etwa 250 DL 382. Zu normalen Zeiten sind es 1.900. Der Produktionsstart nach dem Krisenstopp ist nicht zufällig ausgewählt. Die Getriebe werden gebraucht, und zwar in China. Dort laufen die Werke schon wieder. Das Werk in Kassel ist eine kleine Stadt, in der sonst knapp 17.000 Beschäftigte arbeiten. Man muss sich schon gut auskennen, um die Arbeiter von DL 382 in Halle 6 zu finden. Nur ein einsamer Gabelstapler, der Material anliefert, weist den Weg. Eine Woche hat Montageleiter Stefan Grebe mit seinen Meistern und Teamleitern darüber gebrütet, wie man Corona-sicher produzieren kann. Am Anfang haben wir uns gefragt, was die Vorgaben sind, aber die gab es da noch nicht. Also mussten wir selber Ideen haben. Die Aufgabe schien erstmal lösbar, denn das gesamte Produktionsband für DL382 zieht sich auf genau 1,38 Kilometern durch die Halle. Arbeiter sind nur wenige zu sehen, dafür aber jede Menge orangefarbene KUKA-Roboter, die fräsen, schneiden, feilen und schweißen. Nur 38 Menschen pro Schicht sind nötig, um das Band am Laufen zu halten. Rein rechnerisch hätte jeder Arbeiter 36 Meter Platz bis zum nächsten. Aber so einfach ist es nicht. Die Roboter produzieren zwar weitgehend autonom, der Mensch kontrolliert nur noch das Ergebnis und füllt Material nach. Doch wenn etwas schief läuft, muss er eingreifen. Ständig sind Instandhalter im Einsatz, die reparieren, warten, reinigen. Und überall dort, wo sie Hand anlegen, wird es eng. An den Kontrollpunkten sieht es jetzt aus wie an der Supermarktkasse. Gelb-schwarze Linien, Absperrbänder und Plexiglaswände. Die Umbauten und die Abstandsregeln bremsen die gesamte Arbeit. So schnell wie vor der Krise kann das Band vorerst nicht wieder laufen. Bald wollen wir bis auf 750 Stück erhöhen, weil beispielsweise auch Mexiko wieder beliefert werden soll, hofft Stefan Grebe. Womöglich steht die Produktion aber bald schon wieder still. Die Spezialschrauben zum Verbinden der Getriebegehäuse sind knapp. Einer der Zulieferer sitzt in Norditalien, sagt Grebe. Der fährt erst demnächst hoch. Und die Flanschwellen, die das Getriebe mit der Achse verbinden, kommen aus einem Werk in der Slowakei. Die fangen Montag wieder an, sagt Grebe. Bis dahin reicht unser Vorrat. Wenn die LKWs gut durchkommen, könnte es klappen. Sonst folgt auf den Neustart der Neustopp. Die Gesellschaft hat ähnliche Probleme, wieder in Gang zu kommen, wie ein Autokonzern. Die Krise hat uns vor Augen geführt, wie verletzlich und wie komplex unsere Welt ist. Jede Organisation, jede Firma, Geschäfte, Kitas und Schulen, wir alle sind Zahnrädchen in einem gigantischen Getriebe. Doch anders als bei DL382 greifen die Rädchen nicht mehr richtig ineinander. Weil die Kontaktbeschränkungen nur teilweise wieder aufgehoben werden können, klappt die Synchronisation nicht mehr. Einige Maschinenteile drehen sich nur langsam, andere schon etwas schneller. Die meisten jedoch stehen weiter still und viele sind inzwischen auch kaputt. So bekommen sich die Zähne nicht mehr zu fassen. Es knirscht und kracht und klemmt. Dreischichtbetrieb in Schulen. Es ist eine riesige logistische Aufgabe, sagt Arne Wolter. Er leitet keine Fabrik, sondern das Kaifu-Gymnasium in Hamburg. Zusammen mit dem Sicherheitsbeauftragten und dem Hausmeister ist er gerade durch jeden einzelnen Klassenraum gegangen und hat mit dem Zollstock ausgemessen, wie viele Schüler reinpassen, wenn man die Abstandsregeln einhält. 6 bis 7. Mehr geht nicht, sagt Wolter. Das bedeutet, dass seine Schule theoretisch nach der geplanten Wiedereröffnung auf Dreischichtbetrieb umstellen müsste. Bei Schichtwechsel soll gelüftet, desinfiziert und peinlich darauf geachtet werden, dass sich die Gruppen nicht begegnen. Den künftigen Schulalltag erklärt Wolter wie ein Virologe die Pandemie. Das ist noch sehr prognostisch. Viele Fragen sind einfach noch zu klären. Zum Beispiel, wer eigentlich unterrichten soll. Etwa 15% der Lehrerinnen und Lehrer an seiner Schule gehören zur Risikogruppe. Viele andere haben kleine Kinder, die derzeit nicht zur Kita dürfen. Außerdem soll sich der Unterricht vorerst auf die Kernfächer konzentrieren. Dafür haben wir gar nicht genug Lehrer, sagt Wolter. Ein Sportlehrer kann nicht plötzlich in der 11. Mathe geben. In den nächsten Wochen werden über 30.000 Schulen mit einem Notprogramm starten. In jeder einzelnen davon werden derzeit Räume vermessen, Lehrpläne ausgearbeitet, Trennwände aufgebaut und literweise Desinfektionsmittel gebunkert. Doch trotz der Vorbereitungen werden sich massive Probleme nicht vermeiden lassen. So können die erforderlichen Hygienestandards nur in Ausnahmefällen eingehalten werden. Deutschlands Schulklos stanken schon zum Himmel, als die heutigen Lehrer dort das Kiffen lernten. Selbst bei größter Disziplin wird es mindestens eine halbe Stunde dauern, bis sich alle Schüler in der Pause die Hände gewaschen haben. Wegen der organisatorischen Probleme haben sich die Lehrergewerkschaft GEW, der Verband Bildung und Erziehung VBE und der Bundeselternrat in einem Brief an die Kultusministerkonferenz gewandt. In seltener Einigkeit fordern die Verbände, den Schulstart zu verschieben, weil er nicht mit einer angemessenen Vorbereitungszeit der Schulen vereinbar ist. Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Rädchen im Schulgetriebe einigermaßen zu synchronisieren, ist nicht nur organisatorisch schwierig, der teilweise Neustart verursacht auch bitterste Ungerechtigkeiten. So können nicht alle Kinder gleichzeitig wieder in die Schule zurückkehren. Das würde die Ausbreitung des Virus zu sehr erleichtern. Aber mit welchen Schülern soll begonnen werden? Die Älteren können sich am besten an die Hygieneregeln halten, das spricht für sie. Die Experten der Leopoldina plädierten jedoch dafür, mit den Grundschülern zu beginnen, weil ihnen der Online-Unterricht nur wenig hilft und so die Benachteiligung der Kinder aus bildungsfernen Familien erheblich verstärkt wird. Und was ist mit den Allerkleinsten, die intensive Betreuung brauchen? Es sind überwiegend Mütter, die sich um Kleinkinder kümmern. Und es sind überwiegend Frauen, die jetzt in systemrelevanten Berufen arbeiten. Die Kitas allerdings sind zu. Ich kann mir keine Auflagen der Behörden vorstellen, die man bei uns umsetzen könnte, sagt Ginta Engel, 44, Leiterin der Hamburger Kita St. Markus. Abstand halten bei Dreijährigen? Keine Chance. Ab 27. April sollen Kitas bundesweit auch Kinder von Alleinerziehenden in die Notbetreuung aufnehmen. Außerdem gelten dann in vielen Bundesländern mehr Berufsgruppen als systemrelevant. Vielerorts dürfen Kinder nach Bedarf in die Betreuung kommen. Aber wer soll die Kinder auswählen, die in die Kitas dürfen? Die Behörde? Die Eltern? Oder ich? Fragt Engel. Es gibt überzeugende Argumente für jede Entscheidung. Doch es können nicht alle Kinder zum Zuge kommen. Manche Gruppen müssen vorerst zu Hause bleiben. Diese Kinder und ihre Eltern fühlen sich nicht nur ungerecht behandelt, sie sind es. Doch diese objektive Ungerechtigkeit lässt sich in der Pandemie nicht vermeiden. Die Bundesregierung und die 16 Landesregierungen hatten keine Chance, eine gerechte Entscheidung zu treffen, sondern nur die Wahl zwischen mehreren Ungerechtigkeiten. Im Lockdown ist fast alles verboten. Keiner darf irgendwas. Das ist furchtbar, aber es ist gerecht. Jede Lockerung, die in den kommenden Wochen beschlossen wird, produziert automatisch Ungerechtigkeiten. Und damit das Gefühl, benachteiligt zu werden. Die Friseure sollen demnächst wieder arbeiten dürfen, die Masseure noch nicht. Heimwerker dürfen ihr Heil im Baumarkt suchen, Gläubige aber nicht im Gotteshaus, außer in Sachsen. Von nun an wird der Föderalismus dafür sorgen, dass alle paar Kilometer andere Corona-Regeln gelten. Manche Bestimmungen lassen sich sachlich begründen, aber nicht alle. Irgendwo müssen nun mal die Grenzen gezogen werden. Zum Beispiel bei 800 Quadratmetern. Läden, die kleiner sind, dürfen nun wieder öffnen, die größeren nicht. Der Handelsverband Deutschland, HDE, kritisiert, es gebe kein Sachargument für die Grenze von 800 Quadratmetern. Warum nicht 700 oder 900? Die Vorgaben führen zu Wettbewerbsverzerrungen, sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Gent. Der Funktionär muss protestieren, das ist sein Job. Doch unabhängig davon hat er recht. Es gibt tatsächlich kein überzeugendes Sachargument für eine Grenze bei 800 Quadratmetern. Aber ist die Entscheidung deshalb falsch? Kaufhäuser sind große Kundenmagneten. Sobald sie öffnen, sind die Fußgängerzonen voll, wie am letzten Samstag vor Heiligabend. So lässt sich die Ausbreitung des Virus nicht wirksam bekämpfen. Im Lockdown, in der größten Einschränkung der Freiheit in der Geschichte der Bundesrepublik, erreichte die Zustimmung für die Corona-Politik der Regierung Rekordwerte. In der Unfreiheit für alle war die Harmonie besonders groß. Die ersten Freiheitsschrittchen, nur für einige, bewirken nun nicht Aufatmen und Freude, sondern Wut bei denen, die nicht in den Genuss neuer Freiheiten kommen. So klagt der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof in mehreren Bundesländern dagegen, dass die anderen ein Stück Freiheit dazu bekommen haben, er aber nicht. Jedes Mal, wenn in den kommenden Monaten Beschränkungen aufgehoben werden, wird es Gewinner geben und jedes Mal Verlierer. Auseinandersetzungen werden unvermeidlich sein. Das ist verständlich und berechtigt. Schließlich geht es dabei um die Existenz von Unternehmen und vielen tausend Menschen. Doch trotz aller Mühe wird es bei den Lockerungen nicht immer möglich sein, ungerechte und unplausible Entscheidungen zu vermeiden. Viele Informationen und Daten, die für einen fundierten Beschluss notwendig wären, können die Wissenschaftler noch nicht liefern. Mitunter müssen Regierungen entscheiden, ohne zu wissen, was richtig ist. Dabei kommt es zwangsläufig zu Fehlern. Es ist, als führe man mit dem Auto bei dichtem Nebel auf unbekannter Strecke, ohne Licht und ohne Navi. Es wird Beulen geben. Fehler, Ungerechtigkeiten und Wut sind der beste Dünger für Populismus. In der großen Einigkeit während des Hausarrests verlor die AfD an Zustimmung. Die letzten Umfrageergebnisse sehen sie unter 10%. Doch wenn die Lockerung der Maßnahmen die Auseinandersetzungen wieder anheizt, wird es ein leichtes sein, die Unzufriedenheit der Benachteiligten zu nutzen. Das ist das kleine Einmaleins der Populisten. Doch nicht jeder, der von den Entscheidungen der Regierung betroffen ist, findet die einfachen Antworten der Populisten überzeugend. Das ist ein richtig wacher, flexibler Staat, den ich gerade erlebe. Ich bin einigermaßen begeistert, sagt Karl Pfeiffer. An jeder Front, wo der Staat sonst richtig nervt, muss ich sagen, Leute, geile Show. Pfeiffer betreibt in Leipzig 4 Restaurants und Kneipen. Es ist ein mittelständisches Unternehmen mit 160 Festangestellten, dessen Betrieb bis auf Weiteres verboten bleibt. Weil er keine Einnahmen hat, muss Pfeiffer, wie viele Unternehmer, jetzt Schulden aufnehmen, um seine Kredite zu bedienen. Trotzdem erkennt der Gastronom an, dass seine Mitarbeiter durch das Kurzarbeitergeld zumindest einigermaßen abgesichert sind. Und als er neulich beim Finanzamt nicht gleich jemanden ans Telefon bekam, riefen die Beamten sogar zurück. Passiert sonst nicht. Die Mehrwertsteuerzahlung, die er bereits geleistet hatte, obwohl er das derzeit nicht mehr muss, war binnen weniger Tage wieder auf seinem Konto. Dass er seine Kneipen noch nicht öffnen kann, dafür hat er Verständnis. Da hast du einen Abstand von 20 Zentimetern von Kopf zu Kopf, das geht nicht. Pfeiffer fürchtet, dass sein Geschäft erst im März 2021 wieder einigermaßen normal läuft. Doch bei allem Optimismus, ohne staatliche Hilfe hält er so lange nicht durch. Es geht erstmal um das Halten des Restaurants mehr nicht, sagt auch Stefanie Hofmeister. Sie betreibt in Fellbach bei Stuttgart die Weinstube Moya-Käfer, Maikäfer. Über eine steile Holzstiege gelangt man in einen Gewölbekeller. Normalerweise drängeln sich hier und im Gastraum 90 Gäste. Hofmeister hat Tische und Stühle in einen Nebenraum geschleppt. Jetzt gibt es nur noch 36 Plätze. Weinstubengefühl kommt so nur schwer auf. Und ob sich der Betrieb für so wenige Gäste überhaupt rentiert, weiß Stefanie Hofmeister noch nicht. Kühe geben zu viel Milch. Kneipen und Restaurants, das klingt nach Freiheit, nach Nebensache. Doch das Gastgewerbe ist eine Kernbranche der deutschen Wirtschaft mit 2,4 Millionen Beschäftigten. Dreimal so vielen wie in der Autoindustrie. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA fürchtet, dass von den rund 235.000 Unternehmen ein Drittel kurz vor der Insolvenz steht und hat ein sofortiges, umfassendes Rettungsprogramm gefordert. Bundesfinanzminister Olaf Scholz arbeitet angeblich schon daran. Die Lockerung der strengen Ausgangsbeschränkungen gibt den Blick frei auf die Schäden, die in den vergangenen Wochen entstanden sind, auf die vielen kaputten Zahnrädchen. In allen Branchen wird ums Überleben gekämpft. Nicht nur in der Autoindustrie sind die Unternehmen gerade dabei, ihre internationalen Netze zu flicken. Die Käserei Goldsteig etwa aus Bayern produziert Mozzarella für Kunden in Italien. Weil die derzeit keine Ware abnehmen, fertigen die Bayern jetzt Milchpulver. Doch das ist auf dem Weltmarkt kaum gefragt, weil im März der wichtigste Absatzmarkt wegbrach. China ist der größte Importeur von Molke-, Mager- und Vollmilchpulver. Viele Milchbauern fürchten, in Milchseen zu ertrinken. Die Kühe halten sich an keinen Produktionsstopp. Beim Reis ist es genau umgekehrt. In Deutschland wird derzeit dreimal so viel gekauft wie vor der Krise. Aber in Indien, Vietnam, Kambodscha oder Myanmar wird wegen der Ausgangsbeschränkungen viel weniger geerntet. Womöglich drohen auch Engpässe beim Kaffee, weil das Virus die Wirtschaft Brasiliens schwer getroffen hat, von wo aus die Welt mit den beliebten Arabica-Bohnen versorgt wird. Stefan Brandl wird gut durch die Krise kommen, denn er hat frühzeitig nachgeschaut, an welcher Stelle seine Maschinerie wegen der Corona-Krise ins Stocken geraten könnte. Brandl leitet die Firma EBM Pabst, einen Weltmarktführer aus Mulfingen, einem Nest im Südwesten Deutschlands. EBM Pabst baut Ventilatoren für die Autoindustrie, für Klimaanlagen und für Haus- und Beatmungsgeräte. Die Firma hat mehr als 2 Dutzend Werke im Ausland, 3 davon in China. Das erweist sich jetzt als großer Vorteil. Als sie Mitte Januar den Betrieb einstellen mussten, ahnte Brandl, was auf ihn zukommen würde. Er richtete Krisenstäbe ein. Die Angestellten checkten Lagerbestände, Bedarfe und Transportwege. Die Werkshallen in Mulfingen wurden zum Schutz vor der Infektion bereits umgebaut, als man hierzulande noch über die Geisterspiele in der Bundesliga debattierte. Ergebnis: von weltweit 28 Werken arbeiten 26 ganz oder teilweise. Die Umsatzeinbrüche liegen nur bei 20-25%. Es wird eine Deglobalisierung geben, sagt Stefan Brandl. Er bereitet sein Unternehmen bereits auf die Zeit nach der Krise vor und teilt es in 3 Regionen auf: USA, Europa und Asien. Die 3 Märkte sollen künftig noch stärker als heute weitgehend unabhängig voneinander produzieren. Im Notfall sollen sich die Firmen gegenseitig helfen. Womöglich wird die weltweite Zusammenarbeit bei der Industrieproduktion nicht noch intensiviert, doch die Globalisierung wird die Weltwirtschaft weiter prägen. Dazu braucht man Schiffe. Ohne Schifffahrt gibt es keine Lieferkette. Es ist noch nicht so wie beim Flugverkehr, sagt Christian Denso vom Verband Deutscher Reeder. Die Schifffahrt fährt. Dennoch liegen viele Ozeanriesen vor Anker oder im Hafen. Ein Großteil des Schiffsverkehrs ist regelmäßiger Linienverkehr wie bei den Bussen in der Stadt. Allein 220 Linien, die regelmäßig Güter aus Asien in die Welt transportieren, wurden vorerst eingestellt. Die restlichen Schiffe haben ihr Tempo erheblich gedrosselt, um Treibstoff zu sparen. Unternehmen, die jetzt wieder in die Produktion einsteigen wollen, müssen also etwas länger auf den Nachschub aus Übersee warten. Den höchsten Preis zahlen in der Krise jedoch nicht die Firmen, sondern die Seeleute. Normalerweise bleiben sie 1 bis 2 Monate an Bord und fliegen dann wieder nach Hause. Doch kein Hafen auf der Welt lässt sie derzeit an Land. Und selbst wenn, gibt es kein Flugzeug, das sie nach Hause fliegt. Die Mannschaften machen den Reedereien im Moment wirklich Sorgen, sagt Denso. Inzwischen sind es schon 100.000 Seeleute, die zum Hausarrest auf See verurteilt sind. Alle paar Tage können sie mit der Familie skypen, wenn die Verbindung stark genug ist. Sie müssen weiterfahren, ohne Aussicht auf Heimaturlaub oder wenigstens einen Landgang. Bis zum Ende der Pandemie. Die 5 großen Autohersteller, Volkswagen-Gruppe, BMW, Mercedes, Ford, Opel, produzieren in Deutschland in mehr als 20 Werken. In dieser Woche startet das VW-Werk Zwickau als erstes wieder. Weitere folgen bis Anfang Mai. In der deutschen Autoindustrie sind über 800.000 Menschen beschäftigt. Von 773.000 Lehrern an allgemeinbildenden Schulen zählen geschätzt 25% zu einer Risikogruppe. 93% der Kinder zwischen 3 und 5 Jahren gehen in eine Kita. Der Anteil der unter 3-Jährigen liegt bei 34% und steigt stetig. In Deutschland arbeiten rund 2,4 Millionen Beschäftigte in insgesamt 235.000 Restaurants, Cafés und Hotels. In Deutschland gibt es gut 330.000 Einzelhandelsgeschäfte. 3 Millionen Menschen arbeiten im Einzelhandel, ein Großteil von ihnen in Teilzeit. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 37 03 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav Adolf Straße 7, 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail abo@dzblesen.de. www.dzblesen.de. sternpodcast.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brei-Schrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V., Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5595 1100 8300 10, BIC WELADE 8LXXX.